Der nächste Vortrag befasst sich mit Links, also der Titel ist Linksextremismus und Pressefreiheit. Da geht es um Strafverfahren gegen Radio Dreieckland. Wer schon mal irgendwie mit der Staatsgewalt zu tun hatte, vor allen Dingen auch so im Datenschutz oder in den Freiheitsrechten, der weiß, was man da für einen Spaß haben kann. Vorstellen darf ich euch David Werdermann. Er ist in der Gesellschaft für Freiheitsrechte und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Vortrag.
Ja, hallo auch von mir. Es geht heute um Linkextremismus. Was ist Linkextremismus? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde links, also links im Sinne von Verlinkung, äußerst praktisch und ich bin großer Fan von links und ich ärgere mich immer tierisch, wenn ich Online-Medien lese und dort nicht die Primärquellen der Journalistin verlinkt sind. Man muss dann immer aufwendig suchen, wo finde ich jetzt den Gesetzentwurf, wo finde ich irgendwie die Stellungnahme, um dann mir selbst ein Bild zu machen von den Quellen, die im Journalismus verwendet werden. Und es gibt aber auch Medien, die das eigentlich sehr vorbildlich machen und immer auf die Primärquellen verlinken, so dass man dann selbst direkt nachschauen kann, was ist eigentlich Sache und sich selbst informieren kann. Und eines dieser Medien ist eben Radio Dreieckland. Radio Dreieckland ist ein freies Radio aus Freiburg und die haben letztes Jahr in einem Artikel auf ein Archiv der verbotenen Internetplattform links unten in die Media verlinkt. Und das hat ihnen dann ein Strafverfahren eingebracht. Und um dieses Strafverfahren geht es hier heute. Es gab verschiedene Durchsuchungen. Das Verfahren ging relativ lang inzwischen. Und für uns als GFF war dann relativ schnell klar, dass wir dieses Verfahren auch unterstützen, dass wir Radio Dreieckland da zur Seite stehen. Denn Linksetzung ist eben als Teil der Berichterstattung auch von der Pressefreiheit geschützt und wir als GFF, wir unterstützen eben solche Verfahren, wenn sie von grundsätzlicher Bedeutung sind und tatsächlich ist es so, dass die Strafbarkeit von links jetzt noch nicht abschließend geklärt ist in der Rechtsprechung. Deswegen haben wir gesagt, wir unterstützen das und führen jetzt dieses Verfahren. Die Dimension dieses Verfahrens war mir damals vor einem guten Jahr oder vor einem knappen Jahr noch nicht bewusst. Das Verfahren füllt inzwischen über 2000 Aktenblätter. Es ging zweimal vom Landgericht Karlsruhe hoch zum Oberlandesgericht und dann wieder zurück nach Karlsruhe. Wir haben jetzt vor wenigen Wochen Verfassungsbeschwerde eingelegt. Und das Ganze ist unglaublich aufwendig geworden. Und ich versuche jetzt in dem Vortrag so ein bisschen die zentralen Meilensteine dieses Verfahrens vorzustellen, aber auch darüber hinaus so ein bisschen zu schauen, was ist eigentlich mit links? Wie sind die rechtlich zu bewerten? Wann macht man sich strafbar? Ich kann jetzt nicht direkt mit Radio Dreieckland anfangen, sondern es gibt so eine gewisse Vorgeschichte, damit muss man eigentlich anfangen, und zwar mit dem Verbot von links unten in die Media. Was war links unten in die Media? Es war eine der zentralen Plattformen der radikalen Linken im deutschsprachigen Raum und dort konnte jede Person eigentlich Beiträge publizieren und es waren da verschiedene Recherchen, Berichte, Aufrufe, all das wurde dort veröffentlicht. Und es ist so, dass eigentlich Internetplattformen nicht einfach so verboten werden können. Also es gibt im deutschen Medienrecht, im Medienstaatsvertrag, gibt es keine Grundlage dafür, eine gesamte Seite platt zu machen. Es gibt Möglichkeiten, gegen einzelne rechtswidrige Inhalte vorzugehen. Ne? Und da gab es mitunter auch einige Beiträge, die rechtlich fragwürdig waren, auf links unten in die Media. Aber es gibt keine Möglichkeit nach Medienrecht gegen eine ganze Plattform oder eine ganze Plattform zu schließen. Was hat das Bundesinnenministerium gemacht? Die haben sich einen Trick ausgedacht, haben gesagt, wir verbieten nicht die Internetplattform, sondern wir verbieten den Verein, der diese Internetplattform verbietet. Ein Verein, fragt man sich jetzt, gibt es einen Verein? Tatsächlich ist es so, dass man jetzt für einen Verein, um ein Verein im Sinne des Vereinsgesetzes zu sein, braucht man jetzt keine Satzung oder keinen Vorstand, wie man das sonst kennt, sondern da reicht eigentlich auch schon ein gewisser Zusammenschluss von einer gewissen Dauer. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Aushebelung letztendlich dieser medienrechtlichen Vorschriften, wenn jetzt einfach über das Vereinsrecht hier oder wenn das Vereinsrecht genutzt wird, um letztendlich eine Internetplattform komplett zu verbieten. Es ging dem Bundesinnenministerium eindeutig darum, diese Internetplattform vom Netz zu nehmen und dafür wurde letztendlich dieses Vereinsrecht einfach nur als Mittel genutzt, um das Medienrecht zu umgehen. Also es ist ein äußerst zweifelhaftes Vorgehen. Das war 2017. Die Adressatinnen und Adressaten der Verbotsverfügung, also wer diejenigen, die das, diese Verbotsverfügung zugestellt bekommen haben, die haben sich dagegen gewehrt, sind vor das Bundesverwaltungsgericht gezogen, waren da aber nicht erfolgreich und auch die Bundesverfassungsbeschwerde wurde jetzt 2023, also dieses Jahr, nicht zur Entscheidung angenommen. Die Gerichte haben dabei nicht umfassend geprüft, ist das Verbot rechtmäßig gewesen, sondern sie haben nur geschaut, ist hier überhaupt Vereinsrecht anwendbar, handelt es sich überhaupt um einen Verein? Und Hintergrund ist nämlich der, dass parallel zu diesem Verbotsverfahren gab es noch ein Strafverfahren gegen die mutmaßlichen Mitglieder der verbotenen Vereinigung. Und zwar ein Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Also nicht nur verboten, sondern sogar kriminell. Und das mag einer der Gründe gewesen sein, warum die Leute, die sozusagen die Plattform betrieben haben, dann auch gezögert haben, sich dazu zu bekennen. Und weil natürlich irgendwie eine Äußerung dann in dem Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht zumindest theoretisch gegen sie verwendet werden kann im Strafverfahren. Das führte dazu, dass halt niemand im Namen der Vereinigung geklagt hat. Genau, das Verbot ist inzwischen bestandeskräftig und einige Jahre nach dem Verbot der Plattform, also die Internetplattform war dann erstmal offline, die konnte man nicht abrufen, aber dann einige Jahre danach, Anfang 2020, wurde ein Archiv online gestellt. Und dort kann man nicht mehr neue Beiträge einstellen, aber es finden sich alle zum damaligen Zeitpunkt veröffentlichten Beiträge dort und die kann man dort abrufen. Also es ist letztendlich eine Dokumentation, hat einen dokumentarischen Charakter. Man spricht bei Archiven ja auch von dem Gedächtnis der Gesellschaft. Also Forscherinnen und Forscher können das auch verwenden, um dort nachzuschauen, was wurde denn damals veröffentlicht. Genau, und dieses Archiv, das wurde dann verlinkt als Radio Dreieckland über die Einstellung der Strafverfahren berichtete. Es war so, ich hatte gerade gesagt, es wurde ermittelt wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Das Strafverfahren wurde dann irgendwann eingestellt, hat man festgestellt, reicht wahrscheinlich nicht für eine kriminelle Vereinigung. Und Radio Dreieckland hat dann diese Einstellung des Verfahrens aufgegriffen und hat da eine kurze Meldung draus gemacht. Radio Dreieckland, ein freies Radio aus Freiburg, wo auch einige der Betroffenen herkamen und haben da berichtet über diese Einstellung des Verfahrens. Das ist eine relativ kurze Meldung. Das ist der Titel und das ist hier der Text. Also relativ kurz, mit einem leicht kritischen Unterton, sage ich mal, gegenüber dem Vereinsverbot. Und ganz am Ende eben der Link oder der Satz: Im Internet findet sich links unten in die media.org. als Archivseite und das Kürzel des verantwortlichen Redakteurs ist auch zu finden. FK steht für Fabian Kienert, ein Journalist, der diesen Artikel verfasst hat. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, genauer gesagt die Staatsschutzabteilung, sah darin jetzt eine verbotene Unterstützung eine strafbare Unterstützung einer verbotenen Vereinigung, hat ein Strafverfahren eingeleitet, sowohl gegen Fabian Kienert, den Journalisten, als auch gegen den Geschäftsführer des Radios, wo gesagt wurde, ja, der steckt da mit Sicherheit auch hinter, weil er ja Verantwortlicher im Sinne des Medienstaatsvertrages ist. Und das Amtsgericht Karlsruhe erließ dann tatsächlich Durchsuchungsbeschlüsse, sowohl bei den beiden Privaträumlichkeiten als auch für die Redaktionsräume. In den beiden Privatwohnungen wurden auch Datenträger beschlagnahmt. Die Beschlagnahme bei Radio Dreieckland selbst konnte verhindert werden. Also tatsächlich stand die Polizei dort in den Räumlichkeiten von Radio Dreieckland, wie man hier sehen kann. Aber es konnte noch verhindert werden, dass dort die gesamte digitale Infrastruktur mitgenommen wird, nämlich indem der Fabian Kienert, der Journalist, der diesen Artikel verfasst hat, der hat das dann eingeräumt und hat gesagt, hier, ich war es, ich habe den Artikel verfasst, ich habe ihn alleine hochgeladen und er hat das dann auch noch an seinem Rechner im Backend der Internetseite demonstriert und damit war eigentlich klar, man braucht eigentlich diese Daten gar nicht mehr, weil man weiß inzwischen, wer dahinter steckt. Also das konnte zumindest noch abgewendet werden. Aber die Datenträger aus den Privatwohnungen wurden halt erstmal mitgenommen. Die wurden dann nach wenigen Tagen rausgegeben, aber es wurden Datenspiegelungen vorgenommen. Und auf diesen Datenträgern befand sich halt eben auch ein wesentlicher Teil der redaktionellen Kommunikation, also sehr viele E-Mails, auch mit Informantinnen und Informanten. Die Polizei hat auch versucht, auf diese Daten schon zuzugreifen, war dabei allerdings nicht besonders erfolgreich. Hier ein Ausschnitt aus dem Bericht der IT-Forensik. Also man sieht, eine Verschlüsselung hilft, zumindest wenn man Passwörter hat, die nicht aus dem nahen Lebens- und Arbeitsbereich kommen. Also genau, das. Ja, wir sind natürlich trotzdem gegen die Datenauswertung auch vorgegangen. Wir wollen natürlich verhindern, auch rechtlich verhindern, dass Sie da weiter versuchen. Also Sie haben ja schon in Aussicht gestellt, Sie wollten es nochmal maschinell versuchen zu entschlüsseln. Das versuchen wir gerade zu verhindern. Wir haben als Gesellschaft für Freiheitsrechte dann zusammen mit Radio Dreieckland und mit der Verteidigerin des Angeklagten Beschwerde eingelegt gegen die Durchsuchung und gegen die Beschlagnahme der Daten und sind vor das Landgericht Karlsruhe gezogen. Genau, da lagen dann erstmal die Beschwerden und wir wurden dann so ein bisschen überholt von der Staatsanwaltschaft, die dann parallel weitergemacht hat und Anklage erhoben hat. Nämlich gegen Fabian Kienert, gegen den Geschäftsführer des Radios, haben sie das Verfahren eingestellt. Da haben sie eingesehen, naja, okay, der hatte wahrscheinlich nichts damit zu tun. Aber Fabian Kienert, das ist ein Linkextremist, den wollen wir hier anklagen. Und zwar wegen eines Verstoßes gegen § 85 Strafgesetzbuch, Unterstützung einer verbotenen Vereinigung. Ja, aber da hat die Staatsanwaltschaft erstmal die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Das Landgericht Karlsruhe hat in einem sehr gut und ausführlich begründeten Beschluss festgestellt, nein, es liegt kein hinreichender Tatverdacht vor und deswegen eröffnen wir schon gar nicht das Hauptverfahren. Hat die Anklage nicht zum Hauptverfahren zugelassen. Und im Wesentlichen sind das zwei Argumente, die wir auch schon im Beschwerdeverfahren vorgebracht hatten. Nämlich erstens, naja, hier, es ist ein Link im Rahmen einer Presseberichterstattung. Schon mal so Pressefreiheit, habt ihr da schon mal was gehört? Das ist keine strafbare Unterstützung und es muss auch möglich sein, kritisch über Vereinsverbote oder auch über strafrechtliche Ermittlungsverfahren zu berichten. Und zweitens, ganz interessant, hat das Landgericht eben auch in Zweifel gezogen, dass diese verbotene Vereinigung links unten in die Media, dass die überhaupt noch existiert. Wenn man sich den Straftatbestand Unterstützung einer verbotenen Vereinigung anschaut, eine Unterstützung kann man natürlich nur leisten, wenn es diese verbotene Vereinigung überhaupt noch gibt. Und links unten in die Media ist halt eigentlich passé, also die Seite gibt es nicht mehr. Es gibt halt nur noch ein Archiv. Also es ist auch völlig unklar, wer hinter diesem Archiv steckt. Da gibt es keine, hat die Staatsanwaltschaft zumindest keine Anhaltspunkte dafür vorgelegt. Und eben auch der Charakter unterscheidet sich ganz wesentlich. Also hier nochmal die dynamische Online-Plattform, wo man laufend Artikel einstellen kann. Und hier das statische Archiv, wo eigentlich nur noch ein Dokumentationszweck verfolgt wird. Jetzt zeige ich hier die ganze Zeit hier diese Archivseiten. Ich weiß nicht, ob die Staatsanwaltschaft im Stream dabei ist. Also ich habe das alles alleine verfasst und bitte keine Hauslösung. Mein Rechner ist auch verschlüsselt, es hilft nichts. Aber ich stehe auch dazu, ich habe hier alleine diesen Vortrag vorbereitet und konzipiert. Bitte verzichten Sie auf Hausdurchsuchung. Ja, die Bundesregierung sieht das übrigens auch so. Die sieht auch keine Anhaltspunkte dafür, dass diese verbotene Vereinigung noch existiert. Hier eine Antwort aus dem Innenministerium auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Martina Renner. Keine Erkenntnisse dafür, dass links unten in die Media überhaupt noch fortbesteht. Ja, die Staatsanwaltschaft wollte das aber nicht auf sich sitzen lassen und hat sofortige Beschwerde eingelegt. Es ging hoch zum Oberlandesgericht und das Oberlandesgericht hat das dann anders gesehen. Es hat gesagt, ja, okay, ist zumindest so ein Verdacht für das Fortbestehen der Vereinigung. Das nehmen wir mal an, da muss die Staatsanwaltschaft vielleicht noch mal ein bisschen nachermitteln oder das Landgericht. Aber das reicht erstmal aus und dieser Link, der sei Propaganda und Radio Dreieckland, das ist halt hier der verlängerte Arm letztendlich von links unten in die Media und deswegen sei das hier strafbar. Und die Begründung, warum jetzt dieser Link strafbar ist, das wollen wir jetzt uns noch mal ein bisschen genauer anschauen und dazu muss man vielleicht erstmal die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sich vergegenwärtigen, nicht speziell zur Verlinkung, sondern generell zu Meinungsäußerungen im Kontext von Vereinsverboten. Und da hat das Bundesverfassungsgericht schon 2006 einen wegweisenden Beschluss erlassen. Und da ging es um die PKK, die kurdische Arbeiterpartei, die ja auch bekanntlich seit 30 Jahren verboten ist Und auch mit guten Gründen auch ist dieses Verbot immer wieder kritisiert worden. Da hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, dass so eine Kritik an einem Vereinsverbot erstmal von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und dass das sozusagen nicht automatisch dann eine Unterstützung dieser verbotenen Vereinigung ist und deswegen nicht bestraft werden darf. Also es sagt, dass sogar die mit einem Eintreten für eine Aufhebung des Verbots verbundenen Solidarisierungseffekte im Interesse der Meinungsfreiheit hinzunehmen sind. Ja, schauen wir uns an, was an das Oberlandesgericht oder die Staatsanwaltschaft und das Oberlandesgericht an dem Artikel von Radio Dreieckland auszusetzen hat. Sie sagen da erstmal, ja, diese Überschrift, linke Medienarbeit ist nicht kriminell. Das sei ja unübersehbar tendenziös. Und dem komme erkennbar die Botschaft zu, die Tätigkeit der Vereinigung sei erlaubt. Jetzt frage ich mich, also es gibt ja einen Unterschied zwischen kriminell und verboten. Also es ist ja gerade so, also es wird nirgendwo behauptet, die Vereinigung sei erlaubt, sondern es wird nur gesagt, es sei nicht kriminell, linke Medienarbeit zu leisten. Und diese Schlussfolgerung ist erstmal recht naheliegend. Das Strafverfahren, also Bildung einer kriminellen Vereinigung, wurde ja gerade eingestellt. Also eine durchaus plausible Schlussfolgerung. Das Bild wurde dann auch noch kritisiert. Das sei ja hier auch eine Werbung für die Vereinigung. Dabei wird übersehen, dass der Untertitel, ich weiß nicht, ob ihr das hier lesen kann, da wird das sogar kritisch distanzierend auch sogar eingeordnet. Also wird einfach gesagt, dass es eine Diskussionsfrage ist, ob wir alle links unten sind. Das war auch Thema auf einer Podiumsdiskussion in Freiburg. Wenn man das als Werbung für eine, als Unterstützung für eine Vereinigung ansieht, dann müsste man eigentlich auch gegen andere Medien vorgehen. Hier bei der ARD wurde, glaube ich, noch keine Razzia durchgeführt, aber da werden ähnliche Bilder verwendet. Den Text haben sie sich dann auch noch mal ein bisschen genauer angeschaut und haben da kritisiert oder haben behauptet, es sei eine Werbung, wenn man von einem konstruierten Verein spricht. Da ist natürlich so ein gewisser kritischer Unterton, aber das ist halt eine weit verbreitete Kritik. Ich teile die im Kern auch, dass eben das Vereinsrecht hier missbraucht wurde, um ein Medium platt zu machen im Endeffekt. Also das ist letztendlich eine Form der Kritik an einem Vereinsverbot und das ist ja gerade nach Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung erlaubt. Und dann wird noch darauf hingewiesen, ja, da wird ja auch in dem einen Satz darauf hingewiesen, dass der Verwaltungsgericht eine Durchsuchung in der KTS, also das Autonome Zentrum in Freiburg, für rechtswidrig erklärt hat. Das stimmt einfach, das ist eine Tatsache, der Verwaltungsgericht hat das so festgestellt. Und letztendlich wird da dieser Link gesagt, der Leser werde auf diese verbotenerweise immer noch betriebene Webseite gelenkt und das sei letztendlich Propaganda. Also alles recht waghalsig. Ich habe mir dann mal erlaubt, den Artikel umzuschreiben für Radio Dreieckland, wie er denn dann nach Auffassung der Staatsanwaltschaft und des Oberlandesgerichts aussehen müsste. Also die Überschrift am besten klarstellen, links unten in die Media ist weiterhin verboten, damit es jeder weiß. Die Bebilderung keinesfalls irgendwie Graffitis nehmen oder irgendwelche von Demonstrationen, sondern am besten die Verbotsverfügung als Bild abdrucken. Aber da wäre ich auch vorsichtig, weil die Kennzeichen darf man natürlich auch, also ist das vielleicht schon die Verwendung von Kennzeichen verbotener Vereinigung, wenn man die Verbotsverfügung des Innenministeriums kopiert, würde ich lieber unkenntlich machen und in der Unterschrift dann auch nochmal ganz klar die Leserinnen und Leser auffordern, solidarisiert euch nicht und hinterfragt auf keinen Fall das Verbot. Und ja, Moment. Den Artikel könnte man natürlich auch nochmal überarbeiten, also dieser kritische Unterton, der sollte auf jeden Fall raus und dann einfach nochmal klarstellen, das Verbotsverfahren war durch und durch rechtsstaatlich, in keiner Weise kritikwürdig und besucht auf keinen Fall das Archiv und informiert euch nicht über die Inhalte bei links unten in die Media. Und um zu verhindern, dass auch noch andere Leute damit reingezogen werden, am besten drunter schreiben, also Kürzel reicht nicht, sondern alleinverantwortlicher Redakteur hier, Fabian Kienert, so ist sichergestellt, dass dann nicht auch noch Unbeteiligte mit reingezogen werden. Das ist offenbar die Auffassung des Oberlandesgerichts, wie Presse hierzulande funktionieren soll. Ich weiß ja nicht, ich habe da eine andere Vorstellung. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Exkurs, andere Fälle im Kontext von Links. Das hier ist Angela Marquardt, die war in den 90er Jahren bei der PDS, irgendwann ist sie dann zur SPD gewechselt und die hat, das ist eigentlich der erste Fall zur Strafbarkeit von Links, sie hatte in den 90er Jahren auf die Radikal verlinkt, eine Zeitschrift, der autonomen Linken. Und dort wurden unter anderem eine Anleitung zur Sabotage von Bahntransporten veröffentlicht. Und ihr wurde dann vorgeworfen, Straftaten zu billigen unter anderem. Und das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat sich dann damit befasst. Man muss sich vergegenwärtigen, ne, 90er Jahre, so kurz nach Erfindung des Internets. Das Urteil liest sich dann entsprechend auch ganz interessant aus heutiger Zeit. Es wurde dann nämlich, die Angeklagte hatte sich darauf berufen, dass sie diesen Link schon gesetzt hatte, bevor diese Ausgabe Nummer 154, wo diese fraglichen Artikel enthalten waren, bevor diese Ausgabe veröffentlicht wurde. Und hat er dann gesagt, so, sie wusste auch gar nicht, dass da diese Sabotageanleitungen veröffentlicht sind, sondern hatte halt vorher schon den Link gesetzt. Und dann hat ein sachverständiger Zeuge in der Hauptverhandlung das bestätigt, dass das Internet tatsächlich geändert werden kann, auch ohne das Wissen des Verlinkenden. Der sachverständige Zeuge erläuterte zunächst, dass es sich tatsächlich so verhalte, dass die Inhalte eines Mediums, auf die ein Link im Internet verweise, variabel seien. Die Einspeisung weiterer Informationen, auch weiterverweisender Links, sei ohne Mitwirkung oder auch nur Kenntnis des Verweisenden jederzeit möglich. Also hier Grundsatzurteil vom Amtsgericht Tiergarten. Jetzt wissen wir alle, das Internet kann man ändern. Ja, anderer Fall, Alva Freude, der ein oder die andere wird ihn mit Sicherheit kennen. Netzaktivist, arbeitet heute für den Landesdatenschutzbeauftragten in Baden-Württemberg. Und der hat halt diese Online-Demonstrationsplattform betrieben, die ist auch weiterhin online tatsächlich, kann man sich anschauen. Und hat dort auf sehr fragwürdige Seiten verlinkt, die geschmacklose, aber auch faschistische Inhalte hatten, hat sich aber in aller Deutlichkeit davon distanziert. Und er hat das gemacht, um auf ein Problem hinzuweisen, nämlich damals gab es eine Diskussion um sogenannte Netzsperren. Die Bezirksregierung in Düsseldorf hatte Netzsperren erlassen. Und er wollte halt darauf aufmerksam machen und hat sozusagen beispielhaft auf einige Seiten verlinkt, die von diesen Netzsperren betroffen waren. Gegen ihn wurde dann auch ermittelt und das Oberlandesgericht Stuttgart, allerdings ein anderer Senat als bei Radio 3 genannt, hat dann entschieden, nein, das ist auch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und sie haben sich auf die sogenannte Sozialadäquanzklausel berufen in § 86 Absatz 3 StGB. Und diese Klausel, die gibt es immer noch, ist inzwischen in Absatz 4. Und die besagt, dass man sich eben nicht strafbar macht, wenn die Handlung der staatsbürgerlichen Aufklärung und so weiter oder auch der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder ähnlichen Zwecken dient. Jetzt kann man sagen, bei Radio Dreieckland eigentlich Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens, das ist ja genau unser Fall, ne? Also deswegen sollte das hier auch gelten. Problem ist, Radio Dreieckland wurde eben nicht wegen dem § 86 angeklagt, sondern wegen § 85 Unterstützung einer verbundenen Vereinigung, nicht Verbreiten von verbrannten Propagandamitteln. Wir hatten im Verfahren eigentlich auch darauf hingewiesen, dass das eigentlich genau darum geht, aber das Oberlandesgericht hat sich damit nicht auseinandergesetzt. Ja, das Oberlandesgericht hat dann die Anklage zugelassen und es war dann klar, die Staatsanwaltschaft muss eigentlich nochmal Beweise ranbringen, dass da dass die verbotene Vereinigung weiterhin existiert. Und die Staatsanwaltschaft ist dann völlig freigedreht, haben dann weitere Wohnungen durchsucht gegen die mutmaßlichen BetreiberInnen des Archivs, waren aber auch da wieder wenig erfolgreich. Genau, also das kann man hier auf einem Beitrag auf Netzpolitik kann man das nachlesen. Auch dort waren die Datenträger verschlüsselt und die Polizei musste dann die Datenträger unverschlüsselt wieder zurückgeben. Verschlüsselt wieder zurückgeben, ohne dass sie Zugriff auf die Daten hatten. Ja, wie geht's weiter? Das Landgericht blieb standhaft. Die haben nämlich dann über unsere Beschwerde, über die Durchsuchung und Beschlagnahmen haben sie entschieden und haben gesagt, ja, okay, selbst wenn man sagt, ja, es gibt hier einen Verdacht, einen Tatverdacht, das ist immer noch rechtswidrig, was ihr hier macht. Die Durchsuchung war unverhältnismäßig und ihr braucht auch gar nicht die Daten auswerten, denn ihr wisst ja inzwischen, wer den Artikel verfasst hat. Also der Angeklagte hat das ja eingeräumt. Deswegen müssen die Daten gelöscht werden und das ist unverhältnismäßig, was ihr hier macht. Und da ist dann die Staatsanwaltschaft richtig sauer geworden. Die haben dann natürlich sind da auch wieder ins Rechtsmittel gegangen und haben dann sogar gegen die gesamte Kammer des Landgerichts einen Befangenheitsantrag gestellt. Also äußerst äußerst ungewöhnlich, dass überhaupt die Staatsanwaltschaft irgendwann mal Befangenheitsanträge stellt. Genau, also die sind, waren da nicht besonders amused. Der Befangenheitsantrag wurde dann relativ schnell zurückgewiesen. Aber die Staatsanwaltschaft kann sich halt auf das Oberlandesgericht verlassen, das Oberlandesgericht in Stuttgart. Die sehen in Radio Dreieckland immer noch gefährliche Linkextremisten und haben dann entschieden, dass die Durchsuchung rechtmäßig war und dass die Daten auch ausgewertet werden können. Sagen, ja, der Angeklagte hat das zwar eingeräumt, aber es kann ja sein, dass er dann irgendwann sagt, nee, ich habe den doch nicht verfasst oder so. Ich weiß nicht, es gibt sogar Radiointerviews, wo er das gesteht. Das könnte man alles in einem Strafprozess natürlich einführen. Aber das Oberlandesgericht will weiterhin auf diese redaktionellen Daten zugreifen. Und man muss sich halt klar machen, da sind halt massenhaft redaktionelle Daten gespeichert auf diesen Datenträgern. Wir hoffen natürlich, dass sie da niemals drauf zugreifen können. Aber das ist natürlich, wäre ein massiver Eingriff in das Redaktionsgeheimnis und in den Quellenschutz, wenn das ausgewertet würde. Wir haben deswegen vor wenigen Wochen Verfassungsbeschwerde erhoben und werden das gegebenenfalls auch noch um einen Eilantrag ergänzen, wenn tatsächlich eine Auswertung der Daten droht. Genau, das Verfahren ist jetzt inzwischen wieder in Karlsruhe, ne, also einmal beim Bundesverfassungsgericht. Die müssen jetzt darüber entscheiden, war die Durchsuchung rechtmäßig, ist die Beschlagnahme rechtmäßig. Und das Hauptverfahren, also das Strafverfahren, ist auch beim Landgericht Karlsruhe. Da findet jetzt Mitte nächsten Jahres wahrscheinlich die Hauptverhandlung statt. Genau. Ja, das ganze Verfahren ist natürlich super aufwendig. Also das sind jetzt mehrere Gerichtsentscheidungen, mehrere Durchsuchungen, Befangenheitsanträge etc. Radio Dreieckland ist da dringend auf Spenden angewiesen. Also ihr könnt gerne Radio Dreieckland unterstützen und es gibt da auch diese witzigen Shirts, LinkextremistInnen im Shop von Radio Dreieckland. Also da könnt ihr euch gerne informieren und solltet auf jeden Fall, wenn ihr Radio Dreieckland unterstützen wollt, auch eine Spende dalassen. Und wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte, wir kriegen davon nichts, aber wir sind natürlich auch auf Spendengelder angewiesen. Wir machen viele Verfahren im Bereich der Pressefreiheit, nicht nur das, sondern wir klagen zum Beispiel auch gerade gegen die Überwachung des Pressetelefons der letzten Generation. Wir unterstützen Arne Semsrott von Frag den Staat in dem Verfahren, wo er auch unter anderem Beschlüsse aus dem Verfahren von Radio Dreieckland veröffentlicht hat, damit sich alle ein Bild davon machen können und jetzt selbst dafür belangt wird. Aber wir sind auch in anderen Bereichen tätig, Überwachung, Plattformregulierung, Antidiskriminierung und freuen uns immer über Spenden und Fördermitglieder. Das könnt ihr hier ausfüllen, das Formular, oder ihr könnt uns im Bits und Bäume Habitat nach dem Talk noch besuchen kommen, da beantworten wir auch gerne noch Fragen. Und ansonsten bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen. Okay.
Ganz, ganz lieben Dank, David. Jetzt falle ich hier fast von der Bühne. Fragen. Es dürfen Fragen gestellt werden. Wir haben hier 4 Mikrofone. Bitte reiht euch da ein, wenn ihr Fragen habt. Ich habe schon die Hand des Signal Angels gesehen. Also es gibt eine Frage aus dem Internet, dann darfst du auch anfangen, sie zu stellen.
Ja, aus dem Internet gibt es die Frage, ob man denn weiß, aus welcher Motivation die Staatsanwaltschaft da so besonders stark tätig wird, ob es da irgendwie bestehende Verstrickungen oder sowas gibt, auch beim Oberlandesgericht, von denen man weiß.
Also beim Oberlandesgericht weiß ich es gar nicht. Also ich weiß, dass der Staatsschutz Freiburg, da gibt es einen Polizisten, der da schon seit Jahren aktiv ist und sehr aktiv dabei ist, gegen die linke Szene auch zu ermitteln. Und Radio Dreieckland berichtet natürlich immer wieder kritisch darüber. Tatsächlich ist es so, ich glaube, bei anderen Medien hätten sie das nicht gemacht. Ne? Also ich habe gerade irgendwie das Beispiel von der Tagesschau. Andere Medien haben auch Links gesetzt. Ne? Das ist jetzt nichts, was irgendwie nur Radio Dreieckland gemacht hatte. Aber man denkt offenbar, hier so ein linkes, unabhängiges Radio, dagegen könnte man vorgehen. Und ich denke schon, dass da auch... das hat natürlich einen politischen Hintergrund. So würde ich es formulieren.
Okay, Mikrofon 1.
Hallo, ich habe gestern auch bei Arne Semsrott gehört, dass man manchmal ja eine Druckerpresse braucht, um Presserecht für sich wirksam zu machen. Ist es ein Problem, das ein Radio auch hat, oder gibt es da noch andere Ausnahmen, die die Staatsanwaltschaft akzeptiert?
Ja, du spielst auf einen Fall an vom Verwaltungsgericht Berlin, wo gesagt wurde, fragt den Staat, könne er sich nicht auf die Pressefreiheit berufen und auch nicht auf die Rundfunkfreiheit. Ich halte das für abwegig, ehrlich gesagt. Auch höchstrichterliche Rechtsprechung ist da eigentlich eindeutig. Wir haben in der Verfassungsbeschwerde da mehrere Entscheidungen zitiert, wo, ohne das näher zu thematisieren, davon ausgegangen wird, die digitale Presse ist von der Pressefreiheit geschützt. Ich bin sehr, sehr sicher, dass es jetzt nicht daran scheitern wird. Aber genau, es wurde noch nie so richtig ausführlich begründet, warum das jetzt irgendwie Pressefreiheit ist. Vom Wortlaut her könnte man ja sagen, Presse, also es wird gedruckt sozusagen. Das ist Online-Medien, wird ja nichts gedruckt. Aber wenn man das irgendwie im Lichte der Verfassung auslegt, dann bin ich der Auffassung, dass das hier von der Pressefreiheit geschützt ist.
Hat der Signal Angel weitere Fragen? Nein? Mit dem Kopf geschüttelt. Dann weiter an Mikrofon 1.
Danke vielmals für den Vortrag. Gibt es denn andere Verfahren oder Urteile, wo man je gegen Linksetzung Urteile hatte? Also ich denke insbesondere an die Content-Industrie mit anderen Inhalten oder auch so abstraktere Konzepte wie Magnetic Links zu Torrents und so. Gibt es solche Verfahren?
Ja, es gibt tatsächlich noch ein paar Verfahren, die dann gar nicht so unbedingt im Strafrecht spielen, sondern eher im Zivilrecht, wenn man irgendwie auf beleidigende Äußerungen verlinkt oder im Urheberrecht auch, ne? Also wenn man urheberrechtliche Verstöße erleichtert. Das ist tatsächlich in der Bewegung. Es kommt da immer auf den Kontext an. Also es ist tatsächlich nicht, es gibt da keine eindeutige Antwort. Also man unterscheidet grob gesagt zwischen Äußerungsdelikten und Verbreitungsdelikten. Bei Äußerungsdelikten kommt es darauf an, mache ich mir diese Äußerung, die auf der verlinkten Seite getätigt wird, mache ich mir die zu eigen. Bei Verbreitungsdelikten ist es ein bisschen leichter, aber auch da gibt es sozusagen Rechtsprechung dazu, dass das nicht ohne weiteres dann, dass man dafür in Anspruch genommen werden kann, wenn man zum Beispiel auf Links, auf Seiten verlinkt, wo dann Urheberrechtsverletzungen begangen werden. Also da muss man sich dann im konkreten Einzelfall anschauen, was ist die Motivation der Person, wie einfach war es auch ohne die Verlinkung auf diese Urheberrechtsverletzungen zuzugreifen. Also das ist tatsächlich, da ist einiges in Bewegung. Zur Strafbarkeit konkret gibt es tatsächlich noch nicht so viele Entscheidungen.
Danke.
Okay, jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, erst Mikrofon 2, dann Signal und dann 3. Also Mikrofon 2 bitte.
Es gibt ja jetzt immer mehr Beschränkungen, zum Beispiel das ZPS oder die letzte Generation, entweder weil wir sie als kriminelle Vereinigung oder terroristische Vereinigung zu brandmarken. Und damit ist ja auch für die Unterstützer dann immer mehr die Gefahr da, vielleicht möglicherweise auch in den Fokus der Ermittlungen zu rücken. Hast du vielleicht für UnterstützerInnen hier im Raum Hinweise, wie man sich darauf vorbereiten kann oder wie man das abwenden kann am besten?
Ja. Ja, es ist ein bekanntes Problem. Paragraph 129 StGB ist halt einfach ein super weicher Paragraph, der super unbestimmt ist und der sehr leicht gedehnt werden kann von Staatsanwaltschaften oder Ermittlungsbehörden. Und man sieht es bei der letzten Generation, die sich irgendwie nichts weiter machen, als irgendwie auf die Straße zu kleben. Und da wird jetzt auf einmal dieses Instrument ausgepackt, verbotene Vereinigung. Und man sieht daran, das ist halt auch ein Schnüffelparagraph, sagt man ja immer. Man nutzt diesen Paragraphen, um dann gegen die Vereinigung zu ermitteln, um das ganze Umfeld auch auszuleuchten. Ja, wie man sich selbst dagegen schützen kann, ich habe ein paar Beispiele genannt. Man kann natürlich seine Datenträger verschlüsseln, man kann verschlüsselt kommunizieren, man kann sich natürlich auf Durchsuchungen auch gewisserweise vorbereiten. Da gibt es Anleitungen von anderen Organisationen, die sich sozusagen darauf spezialisiert haben. Ja, man kann einen hundertprozentigen Schutz gibt es da natürlich nicht, aber man kann sich natürlich darauf vorbereiten.
Als Unterstützer am besten Bargeld hier direkt auf dem Kongress lassen, anstatt die Kontonummer.
Auch eine Möglichkeit.
Okay, Signal Angel.
Eine Frage aus dem Internet. Ist zu erwarten, dass die ganze wackelige Vereinskonstruktion nochmal aufgerollt wird oder ist damit nicht zu rechnen?
Das ist tatsächlich schwierig, weil im Rahmen dieses Strafverfahrens wird jetzt nicht mehr geprüft, war das Verbot rechtmäßig, sondern da wird gesagt, es ist bestandskräftig, also die Klagen wurden abgewiesen und da wird es schwierig, da nochmal ranzukommen. Genau, also da ist jetzt eher nicht mit zu rechnen, dass das nochmal aufgerollt wird.
Mikrofon 3.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Wenn wir jetzt mal für einen Moment einfach nur mal so annehmen würden, dass das, was die Staatsanwaltschaft da gegen Radio Dreieckland macht, Bestand hat und irgendwie rechtskräftig bleibt. Ich meine mich zu erinnern, im Podcast Logbuch Netzpolitik wurde gesagt, dass ja auch diverse andere Leute des Links gesetzt hatten. Du hattest den Fall des NDRs genannt, aber es wurde zum Beispiel ja auch von der Staatsanwaltschaft selbst in Pressemitteilungen auf die Plattform verlinkt. Auf welche Rechtsgrundlage könnten die sich stützen, dass sie es dürfen, aber Radio Dreieckland nicht? Gibt es da einen Unterschied, der irgendwie sagt, Staatsanwaltschaften dürfen etwas, was alle anderen nicht dürfen in diesem Fall?
Ja, ein spezielles Gesetz gibt es da jetzt nicht, aber es wird natürlich schon immer so ein bisschen auf den Kontext geguckt, in dem die Verlinkung erfolgt. Bei Radio Dreieckland sagen sie jetzt, ja, das sei Propaganda, begründen das im Kern damit, dass Radio Dreieckland hier halt irgendwie so einen leicht kritischen Unterton in diesem Artikel hatte. Bei der Staatsanwaltschaft, glaube ich, ist dieser kritische Unterton nicht vorhanden, wenn sie über die Verfahren berichten. Und deswegen wird da wahrscheinlich nicht gegen die eigene Presseabteilung oder sowas ermittelt. Ja, das aber ein eigenes Gesetz sozusagen, dass die Staatsanwaltschaft das darf, das gibt es nicht. Nee.
Mikrofon 1.
Ja, hallo. Ich habe das jetzt so verstanden, dass ja diese Durchsuchung und die angedrohte Auswertung der Datenträger einzig und allein den Hintergrund hat, diese Autorenschaft zu sichern, die ja in meinem Verständnis nie wirklich strittig war. Also das Kürzel war ja da und so weiter. Es ist ja schon eigentlich, insbesondere wenn man da erwartet, dass da journalistische Daten auch zu finden sind und Quellenschutz, schon massiver Angriff auf die Pressefreiheit. Gibt es da auch Unterstützung neben euch jetzt als Verein von der deutschen Presselandschaft? Also ich denke jetzt an, weiß ich nicht, Leitmedien in Deutschland, die natürlich nochmal ganz andere finanzielle Ressourcen haben. Und das ist ja ein Thema, was potenziell alle Pressen sicherlich betrifft.
Ja, das ist tatsächlich so, die Staatsanwaltschaft, ursprünglich ging es darum, die Urheberschaft des Journalisten oder wer den Artikel verfasst hat, das zu klären. Die Staatsanwaltschaft will die Daten jetzt tatsächlich auch zu anderen Zwecken. Die wollen nämlich gucken, wer steckt denn eigentlich hinter dem Archiv? Es gibt zwar keinerlei Anhaltspunkte, dass Fabian Kienert, also der Journalist von Radio Dreieckland, irgendwie Kontakt zu den Leuten hatte. Also der hat eigentlich nur mit öffentlichen Quellen gearbeitet. Also zumindest aus dem Artikel wird das nicht ersichtlich. Und außerdem wäre es auch sehr fragwürdig, wenn letztendlich die Daten ausgewertet werden, um journalistische Quellen zu ermitteln. Also das ist mit dem Quellenschutz eigentlich auch nicht vereinbar. Deswegen, die Staatsanwaltschaft versucht das jetzt irgendwie zu anderen Zwecken auch auszuwerten. Und das ist, würde ich sagen, auch nicht von der Pressefreiheit gedeckt. So. Oder es würde auch gegen die Pressefreiheit verstoßen. Was du jetzt angesprochen hast, ist natürlich, das betrifft nicht nur Radio Dreieckland. Also die abschreckenden Effekte auf letztendlich die gesamte digitale Presse ist vorhanden. Jeder muss sich jetzt fragen, was darf ich noch verlinken, was nicht. Deswegen würden wir uns natürlich auch wünschen, dass sich da auch andere Medien oder auch die journalistischen Verbände positionieren. Manche haben das auch schon gemacht. Das könnte allerdings, denke ich, noch in größerer Deutlichkeit auch geschehen. Ja.
Aber finanzielle Beteiligung gibt es nicht von journalistischen Verbänden oder Redaktionen.
Das ist an mir den zumindest Verfahren, ist die mir jetzt nicht bewusst sind. Nee.
Okay, ich gucke noch mal einmal zu dem Signal Angel. Der hat keine weiteren Fragen.
Es gibt eine kleine Frage. Kann nicht auch die Staatsanwaltschaft wegen Befangenheit angeklagt werden?
Gute Frage. Es gibt mit Sicherheit auch da Vorschriften, warum ein bestimmter Staatsanwalt oder eine bestimmte Staatsanwältin dann an einem Verfahren nicht mehr beteiligt werden kann. Ja, könnte man mal überlegen. Wir haben da auch zwischenzeitlich mal so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Aber das ist wenig erfolgsversprechend. Man hat hier auch gesehen, also Befangenheitsanträge zu 99,9% werden die alle abgelehnt. Und in der Regel stellt man solche Befangenheitsanträge als Verteidiger oder als Verteidigerin, um dann möglicherweise noch in der Revision irgendwie da einen Revisionsgrund zu haben oder auch so ein bisschen, ein bisschen Stress zu machen. Staatsanwaltschaften stellen eigentlich nie Befangenheitsanträge. Also das ist wirklich äußerst ungewöhnlich. Also ich habe mit ein paar Leuten aus der Justiz gesprochen, die meinten alle, habe ich noch nie gesehen. Also die Staatsanwaltschaft war hier offenbar wirklich genervt. Ja, wir haben jetzt noch keinen Befangenheitsantrag gegen die Staatsanwaltschaft gestellt, aber ich werde das mal mitnehmen.
Okay, hast du noch eine Frage? aus dem Internet?
Nee, aber das Internet grüßt alle Leute vor Ort.
Okay. Dann hatte der David ja vorhin schon gesagt, Bits und Bäume ist er zu erreichen. Das ist, jetzt fragt mich nicht, ich stolper über diesen Stand grundsätzlich, wenn ich eine bestimmte Rolltreppe nach unten nehme, dann ist das direkt an der Rolltreppe, die da vorne, genau. Ja, ganz lieben Dank, David, für deinen wirklich spannenden Vortrag. Schönen Applaus.